Stargard Best, verdammt, ich verstehe es nicht.
ABCA 4 bis 1 sehen wir, verdrehen wir.
Tausend Gene nehmen wir in Kauf.
Wir werden's checken, geben niemals auf.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Oftomania.
Und hier sind wieder Nina, Patricia und Mohammed. So, Nina, worüber reden wir heute?
Bei der zweiten Folge haben wir uns heute überlegt, über Makuladystrophien zu sprechen. Und wir wollen ein bisschen Ordnung in dieses ganze Wirrwarr der verschiedenen Begrifflichkeiten bringen. Als Ziele dieser Folge sehen wir, dass man am Ende dieser Folge die wichtigsten Makuladystrophien voneinander unterscheiden sollen kann. Anschließend sollten die Symptome der Patienten einem etwas vor Augen sein, die Diagnostik, die wir brauchen für die jeweilige Erkrankung und gegebenenfalls auch Therapieansätze oder Therapiemöglichkeiten oder Aussichten, die bestehen.
Und dieses Gewirr der Begrifflichkeiten kommt dadurch zustande, dass die Makuladystrophien oder allgemein die Netzhautdystrophien häufig in verschiedene Kategorien unterteilt werden. Zum Beispiel kann man sie einteilen nach Manifestationsalter, zum Beispiel dann kongenital, juvenil oder späte Dystrophien. Dann werden sie teilweise auch nach der Progredienz eingeteilt, also ob die Erkrankung stationär bleibt oder ob sie eben fortschreitet. Dann kann man sie wiederum auch einteilen in generalisierte Dystrophien oder in nur lokalisierte Dystrophien. Dystrophien können isoliert auftreten oder auch syndromal sein. Und manchmal sind die Begrifflichkeiten auch eher beschreibend, also etwas, was ich wirklich sehe, was vom Phänotyp abhängt. Oder aber man hat auch die Ursache im Namen mit drin. Und dann kommt noch da hinzu, dass die Makuladystrophien oder eben auch andere Netzhautdystrophien teilweise Eigennamen haben. Manchmal sogar nach der Herkunft einer bestimmten Familie, wo das erstmalig aufgetreten ist, benannt werden. Oder auch nach dem Entdecker. Und das macht es alles sehr unübersichtlich.
Und da komme ich jetzt auch wieder zu diesem Wirrwarr zurück. Dieses Wirrwarr der Begriffe ist einfach für alle sehr verwirrend, weil es viele Überschneidungen gibt und man einfach leicht den Überblick verliert, welche Erkrankung nun in welche Gruppe gehört. Und durch die zunehmende Genanalytik wird aber hier die Benennung etwas besser und es entsteht eine Systematik und man kann das Ganze möglicherweise auch immer besser zuordnen.
Dann ist noch zu bedenken, dass gleiche Mutationen zu unterschiedlichen Krankheitsbildern führen können. Das nennt man dann phänotypische Heterogenität. Und andersrum kann es auch sein, dass die gleiche Erkrankung durch unterschiedliche Mutationen bedingt sein kann. Das wiederum nennt man dann genotypische Heterogenität. Macht das alles nicht einfacher.
Es gibt einfach viele verschiedene Gene, also über 250, die zu verschiedenen Mutationen, zu verschiedenen Phänotypen führen können und auch viele Überschneidungen hier. Und die Prävalenz der Dystrophien liegt insgesamt bei circa 1 zu 3.000 und in Deutschland kann man sich vorstellen, dass man ein bisschen bessere Zahl im Kopf hat, sind ungefähr 30.000 Erkrankte. Und 20% aller Menschen tragen ein Gen, was verändert ist, also mutiert ist und für eine Netzhautdystrophie verantwortlich sein kann. Diese Mutationen sind also gar nicht so selten, da einfach kann man sich vorstellen, jeder fünfte Mensch auf der Welt so ein verändertes Gen trägt, was potenziell eine Netzhautdystrophie verursachen könnte. Und daher sehen wir das auch wichtig an, über dieses Thema zu sprechen. Zudem sind diese Erkrankungen einfach sehr erforschenswert, weil da sehr viel gerade aktuell in der Forschung noch gemacht wird.
Trotzdem ist die Diagnose weiterhin sehr langwierig und schwierig. Das liegt vor allem daran, dass die ersten Symptome oft unspezifisch sind. Und Symptome können auch insgesamt erst relativ spät im Alter auftreten. Und viele Augenärzte denken dann gar nicht mehr daran, dass ja auch bei Erwachsenen eine genetische Erkrankung vorliegen könnte. Und so hat eine Arbeit gezeigt, dass 20% aller Patienten, die eine Dystrophie hatten und wo das eigentlich auch in der Familie schon vorbeschrieben war und klinisch der Befund auch eindeutig war, trotzdem initial eine falsche Diagnose erhalten haben. Und diese Symptome, Nina, welche könnten das denn sein?
Ja, Stäbchendystrophien gehen meist mit Nachtblindheit einher und Zapfendystrophien sind eher durch Lichtempfindlichkeit und einen schlechten Visus bemerkbar. Und daran sehen wir dann auch, dass die Anamnese hier einfach schon richtig entscheidende Hinweise gibt. Also es ist ganz wichtig, man muss wirklich zum Äußersten schreiten und hier mal eine Anamnese.
Den Patienten mal fragen. Wenn wir jetzt über Makuladystrophien sprechen wollen, ist es auch bei den Makuladystrophien ähnlich wie bei den Zapfendystrophien, dass der Visus eher schlecht ist. Wir haben ja einen zentralen Defekt. Und diese zentralen Defekte zeigen sich auch im Gesichtsfeld und machen sich mit Leseschwierigkeiten bemerkbar. Der Visus bleibt dagegen bei Stäbchendystrophien wie bei der RP eben lange erhalten. Also da gibt es ja häufig diesen Tunnelblick, also eine konzentrische Gesichtsfeldeinengung. Der Visus ist aber lange gut. Und zwischen Zapfen- und Makuladystrophien wiederum kann man häufig gar nicht so einfach unterscheiden. Das macht sich manchmal erst im Verlauf bemerkbar oder auch in der elektrophysiologischen Untersuchung. Hier sehen wir bei den Zapfendystrophien, dass die Antwort der Zapfen, also die photopischen Antworten, reduziert sind. Diese sind bei den Makuladystrophien eher normal. Bei den Makuladystrophien wiederum haben wir eine reduzierte Antwort im multifokalen ERG. Und heute wollen wir eben auch auf die Makuladystrophien eingehen.
Zum Visus fällt mir gerade noch ein, in vielen Studien wird aktuell auch noch zusätzlich die Lesegeschwindigkeit gemessen, weil das hier nochmal ein ganz anderes Maß oder eine andere Aussagekraft gegebenenfalls hat bei diesen Patienten, weil der reine Visus, den wir subjektiv von den Patienten messen, gar nicht so als ja, reines Kriterium anzusehen ist.
Und da passen dann ja auch die parazentralen Defekte zu. Ne? So einen reinen zentralen Defekt würdest du im Visus dann gegebenenfalls merken, aber nicht die parazentralen Defekte.
Die wir gegebenenfalls in einem genaueren, sehr zentralen Gesichtsfeld M2X zum Beispiel messen können. Ja, dann kommen wir jetzt mal zur ersten Makuladystrophie, zu der allerhäufigsten Makuladystrophie, zu dem Morbus Stargardt. Diese häufigste, da liegt die Inzidenz so bei 1 zu 10.000. Die hat viele Synonyme, wie sie auch genannt wird. Also STG1 fällt darunter, die juvenile Makuladystrophie, der Fundus flavimaculatus, was ein Stadium des Morbus Stargardt eigentlich ausmacht, und die fleckige Makuladystrophie. Das ist eine hauptsächlich autosomal rezessiv vererbte Erkrankung, also das ist am allerhäufigsten, und da liegt die Mutation dann auf dem ABCA4-Gen, auf dem kurzen Ärmchen des Chromosom 1.
Und dieses ABCA4-Gen kodiert für einen ATP-bindenden ABC-Transporter. Dieser Transporter kommt nur in den Photorezeptoren vor und ist dafür verantwortlich, dass Alltransretinal aus den äußeren Segmenten der Photorezeptoren abtransportiert wird. Das ABCA4-Gen ist ein sehr großes Gen. Wir haben hier 50 Exons und wenn wir ein großes Gen haben, heißt es, dass hier auch viele Mutationen vorliegen könnten und hier sind über 500 verschiedene Mutationen auch beschrieben worden. Das heißt, dass wir eine starke allelische Heterogenität haben und diese vielen verschiedenen Mutationen können auch zu vielen verschiedenen Phänotypen führen, was es so schwierig macht. Dazu kommt noch, dass auch normalerweise in der Bevölkerung schon Varianten vorliegen. Also wir haben einen Polymorphismus und diesem Gen ist das ganz typisch, sodass es dann manchmal auch gar nicht klar ist, wenn man zum Beispiel einen Basenaustausch sieht, ob das jetzt wirklich eine pathogene Variante sein kann oder ob es sich hierbei einfach nur um einen Polymorphismus handelt. Die Mutationen sind dann manchmal schwer zu finden. Und dann muss man noch bedenken, dass Mutationen im ABCA4-Gen eben nicht nur zu dem Morbus Stargardt-Phänotyp führen können, sondern eben, wie gesagt, auch andere Phänotypen machen können, also beispielsweise auch zu einer Zapfenstäbchendystrophie führen könnten.
Histologisch kann man sich das Ganze so vorstellen, dass der Defekt in den Photorezeptoren liegt und dass dann einfach viel zu viel Lipofuscin, was nicht richtig abgebaut wird, was sich im RPE anlagert und dadurch geht das RPE nach und nach zugrunde und atrophiert.
Und das RPE und die Photorezeptoren brauchen sich gegenseitig. Also wenn wir einen Untergang des RPEs haben, gehen in der Folge auch die Photorezeptoren unter.
Die sind so wie wir.
Genau. Wenn die Photorezeptoren untergehen, dann hat man in der Folge häufig auch eine Atrophie des RPEs. Und wir konzentrieren uns insgesamt bei den Dystrophien in der Bildgebung auch auf diesen Bereich. Also wir schauen uns immer das Zusammenspiel zwischen RPE und Photorezeptoren an. Was manchmal primär vorliegt, also der Defekt im RPE oder in den Photorezeptoren, ist bei manchen Erkrankungen gar nicht sicher zu sagen, aber da liegt auf jeden Fall das Augenmerk drauf. Diese gelblichen Ablagerungen, die man beim Stargardt sieht, sind eben, wie Nina schon gesagt hat, Lipofuscin-Ablagerungen und die entstehen vor allem durch Vitamin-A-Dimere, die hier nicht mehr abtransportiert werden können. Und dadurch wird die Zellmembran sehr fragil, es kommt zur Lyse der Zellen und die Zellen gehen unter. Aber was beschreibt denn jetzt der typische Morbus Stargardt-Patient, wenn er zu uns in die Sprechstunde kommt?
Der kommt zu uns und sagt, er kann einfach nicht mehr gut zentral gucken, zentral fixieren. Also er hat einen zentralen Visusverlust. Das Ganze beginnt typischerweise eher im Kinder- oder Jugendlichenalter, so zwischen dem 7. und 15. Lebensjahr, kann aber auch erst im Erwachsenenalter auftreten. Dann nennt man das Ganze Late Onset. Diese Patienten haben auch eine bessere Prognose. und frühe Formen, also bei den Kindern, die sind halt eher aggressiver als die Late-Onset-Formen. Die zeigen dann eigentlich meistens eine rapide Visusverschlechterung innerhalb von 2 bis 3 Jahren nach dem Auftreten der Erkrankung und danach meistens eher eine langsame Progredienz, sodass das Ganze länger dann stabil bleibt, dass der Visus plötzlich eigentlich relativ rapide runterfällt auf kleiner als 0,1, also weniger als 10% und dann gleich bleibt. Und im Endstadium ist das aber ungefähr ähnlich bei den Early- und bei den Late-Onset-Verläufen. Nur der Verlauf davor unterscheidet sich halt. Und was für Befunde haben diese Patienten dann, Patricia?
Es handelt sich ja um eine genetische Erkrankung. Das heißt, in der Regel sind beide Augen betroffen und meistens auch sehr symmetrisch. Ganz früh, also die Kinder, die ja in der Regel dann schon eine Visusverschlechterung beschreiben, da kann der Fundus völlig normal aussehen. Also es kann sein, dass wir hier überhaupt keine Auffälligkeiten sehen. Dann kann ein Bild entstehen mit gelblich-rundlichen Veränderungen, Flecken, die auch so fischartig sein können, also pisziforme Veränderungen. Und es kann sich auch als gehämmerte Bronze darstellen. Wir kennen ja auch alle, denke ich, diese Bullseye-Makulopathie. Auch die kann auftreten. Und diese Flecken, die wir sehen, die können sich verändern. Also die treten auf, können dann verschwinden, können atroph werden und an anderen Stellen wieder neu auftreten. Typisch für den Morbus Stargardt ist, dass der peripapilläre Raum ausgespart bleibt, also dass hier keine Veränderungen vorliegen im Gegensatz zu anderen Erkrankungen, zu denen wir später noch kommen. Und langsam schreitet es dann voran bis zur zentralen Atrophie. Und wenn wir einen sehr ausgeprägten Befund haben, dann spricht man auch vom Fundus flavi maculatus.
Manche Befunde können im Spätstadium auch wie eine komplette Netzhautdystrophie, also eine periphere Netzhautdystrophie aussehen und zum Beispiel an eine Retinitis pigmentosa, also eine RP erinnern. Da kann die Differentialdiagnose dann auch schwierig sein, wenn man den Patienten nicht früher gesehen hat und im Verlauf nicht kontrolliert hat.
Aber auch dann kann man wieder zum Äußersten schreiten, den Patienten mal befragen, womit es denn angefangen hat, also ob er eher die Nachtblindheit zuerst bemerkt hat oder aber eher diese Schwierigkeiten.
Mögliche Befunde von diesen Dystrophien sind dann zum Beispiel auch eine temporale Papillenblässe, weil die Dystrophie bis in den Bereich an die Papille heran fortschreitet. Die können eine RPE-Hyperplasie, also so kleine dunkle Pigmentierungen, wo sich das RPE auftürmt, aufweisen. Dann können sich dünne Gefäße zeigen, die sind ganz typisch. Es kann sich eine Fibrose bilden und sehr selten kann eine kleine Gefäßneubildung aus der Aderhaut wachsen, also eine choroidale Neovaskularisation.
Und die Atrophie oder auch die Fibrose kann dann zu dem Gesichtsfeldeffekt führen. Das hatten wir jetzt schon mehrfach angesprochen, dass im Zentrum oder auch parazentral Skotome entstehen und je nach Defekttiefe kann das relativ oder absolut sein. Später kann dann auch die Peripherie betroffen sein.
Auch das Farbsehen ist schon sehr früh oft abnormal und vor allem hier der Rot-Grün-Bereich und verschlechtert sich dann auch im Verlauf zunehmend.
Okay, also ein Gesichtsfeld haben wir jetzt schon beim Patienten. Welche Bildgebung machst du dann danach als erstes, Nina?
Ja, wenn der in die Poli kommt, kriegt er erstmal ein OCT, würde ich sagen, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, was würdest du denn im OCT, was würde dir als erstes auffallen bei so einem Morbus Stargardt?
Beim Stargardt sehen wir im OCT die schon viel beschriebenen Flecken und wir können auch so RPE-Verklumpungen haben und dann zeigt sich eben die foveale Atrophie.
Wenn wir uns die genaueren Schichten im OCT, diese Segmentierung nochmal genau anschauen, kann man dann auch erkennen, dass zuerst eigentlich die äußeren Segmente der Fotorezeptoren betroffen sind. Diese atrophieren, anschließend geht es dann auch über aufs retinale Pigmentepithel und dann auch noch die Basalmembran. Das Ganze wird einfach immer atropher.
Und dabei kann man sich merken, dass die Übergänge vom gesunden zum kranken Bereich sehr abrupt sind.
Wenn man auf den unteren Bereich des OCTs dann nochmal schaut, unter die Netzhaut, da kann man auch so spezielle OCT-Aufnahmen, das EDI-OCT, Enhanced Depth of Imaging OCT durchführen, da kann man dann auch sehen, dass die Choroidea verdünnt ist, die Aderhaut. Und Patricia, was magst du denn eigentlich am allerliebsten bei deinen Dystrophien als Diagnostik?
Ja, bei meinen Dystrophie-Patienten darf natürlich nie die Autofluoreszenz fehlen, ganz wichtig, die Fundusautofluoreszenz. Was sehen wir hier? Zentral haben wir häufig eine Hypofluoreszenz, wenn schon eine Atrophie vorliegt, weil das Lipofuszin dann ja nicht mehr vorhanden ist, das RPE ist weggeschmolzen und dann stellt sich das Ganze dunkel dar. Die Flecken, diese gelblichen Flecken im Fundus, können sich so sternförmig darstellen als Hyperfluoreszenz mit einem leicht dunklerem Randwall. Auch das ist ganz typisch und wenn man das ein, zwei Mal gesehen hat, dann vergisst man dieses Bild auch nicht wieder und dann wird man Stargardt-ähnliche Veränderungen immer sofort erkennen.
Eigentlich kann man sich ja so grob für die Autofluoreszenz merken, schwarz ist tot, hell ist aktiv lebendig, würde ich sagen, ne? Oder?
Ja, stimmt eigentlich. Da, wo es hell ist, ist auf jeden Fall immer viel los. Das stimmt, da ist das RPE dann aktiver. Diese hyperfluoreszenten Flecken können zu Beginn extrem diskret sein. Also das darf man jetzt nicht verkennen, wenn man da nur ganz wenig sieht oder leicht granuliert der Befund ist, dass man dann Stargardt ausschließt. Und wie schon erwähnt, der peripapilläre Raum ist normal. Also hier liegen in der Regel keine Flecken vor. Die Fundus Autofluoreszenzveränderungen können aber auch über den gesamten Fundus verteilt sein und auch wenn man funduskopisch das Ganze nur zentral sieht.
Die Fluoreszenzangiografie ist nicht mehr die wichtigste Diagnostik bei den Dystrophien, muss man sagen, weil die Autofluoreszenz und das OCT und weitere Diagnostika, Gesichtsfeld, die Anamnese uns einfach viel mehr aussagen. Aber wenn man hier eine macht beim Morbus Stargardt, sieht man eine dunkle Aderhaut, also eine dunkle Choroidea in eigentlich über 80% der Fälle. Es liegt einfach daran, dass sie verdünnt ist und einfach auch nicht so wirklich gebraucht wird, weil ja auch die Netzhaut nach und nach einfach atrophiert und zugrunde geht.
Und genau weil die Bildgebung mittels OCT und Autofluoreszenz schon so gut ist, braucht man häufig auch gar nicht mehr die elektrophysiologische Untersuchung, sondern kann die Diagnose häufig so stellen und dann auch direkt zur Genetikanalyse übergehen. Aber wenn man eine elektrophysiologische Untersuchung durchführt, dann haben wir hier, wie eingangs schon gesagt, bei Makuladystrophien und insbesondere bei Morbus Stargardt eine abnormale Antwort im Multifokal-ERG und auch im Pattern-ERG. Ein normaler Befund schließt aber die Erkrankung nie aus. Das ist immer ganz wichtig, sich zu merken. Das Ganzfeld-ERG stellt ja die Funktionsfähigkeit der gesamten Netzhaut dar, wovon der Makulabereich ja nur ein relativ kleiner Bereich ist und daher ist dieses Ganzfeld-ERG häufig normal bei reinen Makuladystrophien. Und was können wir jetzt unseren Patienten mit Morbus Stargardt anbieten, therapeutisch?
Wir empfehlen den Patienten UV-Schutz, also soll eine Sonnenbrille tragen, wenn sie in die Sonne gehen. Viele Antioxidantien oder eher gesagt eine normale Ernährung, eine normale gesunde Ernährung mit Obst. Sie sollen jedoch auch kein übermäßiges Vitamin A einnehmen. Patricia, warum eigentlich nochmal?
Wenn wir nochmal an die Pathophysiologie denken, war ja der Abtransport von Vitamin A gestört bei dieser Erkrankung. Und deshalb wäre es ungünstig, wenn man zusätzlich Vitamin A zuführt.
Zudem sollen sie nicht rauchen, das sollte man ja generell nicht. Und natürlich kann man unterstützende Maßnahmen wie Schulen, vergrößernde Sehhilfen oder auch andere Hilfsmittel, Lupen und weiteres anbieten. Und sie sollten auf jeden Fall Traumata vermeiden, also nicht jetzt unbedingt den Boxsport aufsuchen, da sie einfach ein fragiles retinales Pigmentepithel haben und dadurch durch zu viel Stöße, zu viel Schütteltraumata dann eine Fibrose entwickeln können. Leider muss man denen sagen, es gibt keine direkte Kausaltherapie, wobei sich da ja gerade einiges tut, oder Patricia?
Das stimmt. Also bei der Gentherapie passiert gerade wirklich sehr, sehr viel. Einige kennen vielleicht die erste Gentherapie schon bei Retinitis pigmentosa bzw. der Leberschen kongenitalen Amaurose, wo man für die RPE65-Mutation jetzt bereits ein gesundes Gen sozusagen einschleusen kann. Und genau, damit kann man die Erkrankung stabil halten. Beim Morbus Stargardt ist es so, dass das Gen extrem groß ist. Wir haben ja vorhin schon gehört, das sind 50 Exons. Und das macht es ein bisschen schwieriger, das Gen einfach in die Zelle zu bekommen, weil die Transportkapazität der Viren, die man als Vektoren dafür nutzt, begrenzt ist. Es gibt aber trotzdem Therapien in Aussicht für den Morbus Stargardt bzw. Studien, wovon derzeit meines Wissens nach in Deutschland allerdings keine aktiven Einschluss haben. Aber man kann beispielsweise orales Soraprazan geben. Das soll dazu führen, dass das Lipofuszin verbessert abtransportiert wird aus dem Pigmentepithel und das ist ja die Ursache. Die Ergebnisse von dieser Studie werden Ende 2021 erwartet. Dann kann man noch Imixustat oral geben. Das soll dazu führen, dass die Atrophie stabil gehalten wird. Das wurde auch bei AMD ausprobiert. Auch hier sind aber noch keine abschließenden Ergebnisse da. Auch das muss man weiterhin abwarten. Und dann gibt es auch Versuche, zum Beispiel einen Komplementinhibitor zu applizieren, intravitreal, weil eben auch die Entzündung eine Rolle spielt und diese möchte man damit hemmen, damit die Erkrankung nicht weiter fortschreitet.
Also wir sehen, vielleicht ist das ja in Zukunft gar nicht mehr so eine Erkrankung, wo man den Patienten gar nicht mehr so viel an die Hand geben kann, sondern einfach nach und nach vielleicht doch immer mehr machen kann und schon auch Hoffnung hat in der Zukunft.
Ja.
Deswegen sollte man diese Patienten, denke ich, auch schön sammeln, diagnostizieren.
Und vor allem die Molekulargenetik eben auch durchführen. Also auch wenn das klinische Bild nach einem Stargardt ausschaut, müssen wir die Genanalyse haben, damit wir die Mutation nachgewiesen haben, um Patienten dann eben auch in Studien einschleusen zu können. Weil dafür ist es natürlich wichtig, dass man weiß, welche Mutation vorliegt. Ansonsten kommen sie für eine Studie gar nicht in Betracht.
Wie bei anderen Erkrankungen gibt es außerdem auch Ansätze zur Stammzelltherapie. Aber da gab es bisher auch noch keine durchschlagenden Erfolge. Jetzt wollen wir noch mal einmal auf Differentialdiagnosen zum Stargardt eingehen.
Da haben wir zum Beispiel die autosomal dominant vererbte Stargardt-Erkrankung mit einer Mutation im ELOVL4-Gen. Hier haben wir eine sehr variable Expressivität, was bedeutet, dass das phänotypische Bild sehr unterschiedlich schwer sein kann.
Könnte man auch noch rappen, ne? ABCA4-1, EOL4L4.
Ja, so viel zum Rappen. Und dann als wichtige Differentialdiagnose der Pseudostargardt. Der Pseudostargardt gehört zu den Pattern-Dystrophien, also zu den Muster-Dystrophien, und hier liegt die Mutation im PRPH2-Gen. Das ist eine sehr wichtige Differentialdiagnose bei älteren Patienten. Also wenn Patienten im Alter zwischen 50 und 60 mit einer Visusverschlechterung kommen und man diese ganz typischen Stargardt-artigen Fundusveränderungen, Pisziform, sieht diese gelben Flecken und das aber alles nicht so richtig mit dem Alter passt und mit dem Visus, dann sollte man an diese Pattern-Dystrophie denken. Und wenn man dann die Genanalyse macht, dann wird man sehen, dass man bei 20% aller Patienten, die diesen Stargardt-Phänotyp haben, eben keine ABCA4-Mutation findet, aber dort dann eine PRPH2-Mutation. Und das ist mit einer deutlich besseren Prognose verbunden. Und auch daher ist es empfohlen, immer die Molekulargenetik zu machen, weil man den Patienten über die Prognose aufklären kann. Also wenn wir Patienten haben, die um die 50 sind, Stargardt-ähnliche Veränderungen aufweisen, aber noch einen relativ guten Visus haben, dann immer dran denken, dass man auch PRPH2 testen kann.
Ein wichtiger differentialdiagnostischer Unterschied ist noch, dass bei der Pattern-Dystrophie die Pupillenregion nicht ausgespart bleibt, also dass die auch mit betroffen ist.
Dann haben wir jetzt den ersten Teil geschafft, nämlich den Morbus Stargardt, den lassen wir jetzt hinter uns und dann kommen wir jetzt zur zweithäufigsten Makuladystrophie.
ABCA4 Best 1.
Dem Morbus Best. Bei Morbus Best liegt die Mutation im Best-1-Gen. Früher hat man dieses Gen auch VMD2-Gen genannt. Und dieses Gen kodiert für Bestrophin 1. Bestrophin 1 ist auch an der Entwicklung des Auges beteiligt und hier sind mehr als 140 Mutationen bekannt, die zu der Dystrophie führen können. Bestrophin sitzt im retinalen Pigmentepithel an der basolateralen Membran und es ist ein Iontransporter. Und calciumabhängig wird er aktiviert und kann dann als Chloridkanal und auch als Calciumkanal fungieren. Und wenn diese Mutation vorliegt oder eine Mutation vorliegt, dann kann der Iontransport nicht mehr richtig stattfinden und bricht zusammen.
Generell kann man sich vorstellen, dass das retinale Pigmentepithel und die Photorezeptoren eigentlich immer kuscheln wollen. Die müssen ganz dicht direkt aneinander liegen, damit eine Homöostase vorliegt. Und durch diesen gestörten Iontransport, den du gerade schon beschrieben hast, haben wir dann leider diese Flüssigkeitsblase zwischen dem retinalen Pigmentepithel und den Photorezeptoren. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie bei der Netzhautablösung oder wie auch bei einer CCS, dass wir diese neurosensorische Abhebung haben. Und dadurch, durch diese Trennung, durch diese Flüssigkeit, können dann die Außensegmente der Photorezeptoren nicht phagozytiert werden, also die können nicht abgebaut werden. Und dieser Müll, diese Außensegmente der Photorezeptoren, die lagern sich dort dann ab.
Weil ja das RPE die Müllabfuhr für die Photorezeptoren ist.
Ja, funktioniert leider die Müllabfuhr nicht mehr so wirklich. Stattdessen, genau, lagern sie sich dort ab und diese toxischen Abbauprodukte, dieses Lipofuscin, was wir schon hatten, das schädigt dann nach und nach einfach die Photorezeptoren. Und dadurch kommt es dann auch zum Visusverlust, weil die Photorezeptoren einfach unerlässlich sind. Und Studien zeigen, dass das retinale Pigmentepithel eigentlich am Anfang früh bei der Erkrankung eigentlich noch intakt ist. Und das kann halt einfach dann nicht mehr phagozytieren, da dieser Kontakt fehlt. Und es kommt zum Overload, also das reichert sich an mit diesen toxischen Produkten und atrophiert dann einfach und sagt, ich bin überlastet, ich kann nicht mehr, werde geärgert vom Lipofuszin.
Und dadurch wird auch wieder diese enge Verbindung klar zwischen Photorezeptoren und RPE, die sich einfach gegenseitig brauchen. Und wenn das eine nicht gut funktioniert, funktioniert auch das andere nicht, was wiederum zum Untergang
des anderen führt. Eine Symbiose,
richtig. Auch bei Morbus Best haben wir verwirrende Begriffe, viele verschiedene Begriffe für eine Erkrankung. Man kann sie auch die vitelliforme Makuladystrophie nennen oder auch die juvenile Best-Erkrankung oder eben auch Best-Disease. Und erstmalig wurde diese Erkrankung 1905 von dem deutschen Ophthalmologen Friedrich Best beschrieben. Im Gegensatz zum Morbus Stargardt, der autosomal rezessiv vererbt wird, haben wir hier einen autosomal dominanten Erbgang. Es ist ja eine Makuladystrophie, also auch hier ist die Makula vor allem betroffen, aber bei Morbus Best gibt es auch extramakuläre Veränderungen.
Und ab dem 40. Lebensjahr nimmt dann eigentlich üblicherweise der Visus ab. Und ab dem 50. kann man sich vorstellen, ist dann der Visus meistens so weit herabgefallen, dass er nur so bei 50% noch liegt. Und bei fast 90% der Patienten bleibt ein Auge aber mit dem Visus von 0,5, also von 50% eigentlich zumeist erhalten.
Auch hier ist es wieder so, dass die Mutationen im Best-Gen verschiedene Phänotypen verursachen können. Wir können auch eine adulte Form haben, also die adulte vitelliforme Makuladystrophie, die auch relativ häufig ist. Und es gibt auch eine autosomal rezessive Erkrankung, das ist die autosomal rezessive Bestrophinopathie, die allerdings sehr, sehr selten ist. Und wenn wir jetzt vom typischen Morbus Best ausgehen, welcher Patient ist das? Also was für ein Patientenklientel haben wir da vor uns?
Wir haben sehr variables Patientenklientel, also das Alter liegt von der ersten bis zur sechsten Lebensdekade, also wir können ein Kind als auch einen Erwachsenen im mittleren Erwachsenenalter sitzen haben. Der Erkrankungsgipfel, wo das Ganze diagnostiziert wird, liegt in der vierten Lebensdekade und in einer Familie kann sich das Ganze auch ganz unterschiedlich ausprägen, also wir haben eine variable Penetranz und Expressivität, wie das Ganze dann auftritt. Es gibt auch asymptomatische Träger einer Mutation. Und was ganz pathognomonisch ist für den Morbus Best, ist, dass das IOG immer abnormal oder pathologisch ist im Gegensatz zu anderen Makuladystrophien. Ja, Patricia, was für Symptome geben diese Morbus Best-Patienten an?
Das sind wieder Symptome einer Makuladystrophie, können sehr unspezifisch sein. Viele beschreiben eine Visusverschlechterung. Photopsien können auftreten, also so Lichtphänomene. Eine Metamorphopsie kann auftreten. Eine Pathologie in der Makula macht ja häufig so welliges Sehen. Die Patienten können aber auch eine Nachtblindheit beschreiben, was wiederum ja gar nicht so gut dazu passt. Deshalb darf man sich nicht unbedingt davon dann fehlleiten lassen. Und objektiv, Nina, was sehen wir? Was für Befunde haben wir bei den Patienten?
Wir haben oft zunächst erstmal hyperope Patienten, also weitsichtige Patienten. Und man kann den Morbus Best in verschiedene Stadien einteilen. Das erste Stadium wird das prävitelliforme Stadium genannt. Das ist dann eher bei Säuglingen und Kindern oder auch Trägerstadium genannt. Da sieht der Fundus oft noch relativ normal aus. Gegebenenfalls kann man so kleine Pigmentveränderungen, Pigmentverschiebungen erkennen. Aber was halt schon typisch ist, dass das IOG bereits abnormal ist, pathologisch.
Und wenn die Kinder dann etwas älter werden, kann es übergehen in das vitelliforme Stadium. Das ist das typische Bild vom Morbus Best, was man aus Lehrbüchern kennt oder wenn man das ergoogelt, was man findet. Wir haben hier im Zentrum eine eidotterartige Läsion, also eigentlich einen gelben Fleck. Und dieser Fleck ist sehr scharf begrenzt und wirklich rund in der Regel. Wichtig ist die Größe, weil das differenzialdiagnostisch nochmal dann markant ist. Dieser Fleck ist meistens mindestens einen halben Papillendurchmesser, meistens aber größer als ein Papillendurchmesser groß, bis zu zwei Papillendurchmesser. Und es kann asymmetrisch sein. Also das rechte und das linke Auge müssen nicht exakt den gleichen Befund haben. Meist haben aber beide Augen Veränderungen, die man sieht. Und eingangs hatten wir schon gesagt, es können auch extramakuläre Veränderungen vorkommen und diese können auch multiple sein. Also auch das darf einen nicht fehlleiten lassen, dass es eventuell dann kein Morbus Best ist, wenn man noch weitere Veränderungen am Fundus sieht.
Dann gehen wir nun von deinem Spiegeleistadium in mein Rührei-Stadium über, das vitelleruptive Stadium. Da bricht diese Läsion auf Und dadurch kommt es dann zu so gelblichen Unregelmäßigkeiten, zu solchen Ablagerungen, so gelbe Punkte, die man dann sieht. Und dann fällt auch meist der Visus ab.
Und wenn das Rührei dann halb aufgegessen ist, also resorbiert wurde, kann es zu dem Pseudohypopion-Stadium kommen. Hier haben wir eine Teilresorption. Wenn man wieder an das Alter der Patienten denkt, sind das häufig Kinder oder Jugendliche in der Pubertät. Und dieses Stadium kommt dadurch zustande, dass eben ein Teil resorbiert wird und sich dann das Material im unteren Bereich ablagert. Wir haben also dieses gelbliche Material inferior und darüber ist das Ganze eher durch transparente Flüssigkeit ersetzt. Da hat man manchmal auch einen richtigen Spiegel, den man sieht.
Und wenn das Ei dann komplett aufgegessen ist, dann sind wir im Atrophenstadium, dem fünften Stadium. Hier kann sich auch eine Narbe bilden und in seltenen Fällen auch so eine kleine Gefäßneubildung, so eine choroidale Neovaskularisation, so in 2-9% der Fälle. Meist fällt das Ganze dann auf, also so eine CNV, wenn da denn eine ist, durch eine kleine Blutung oder durch so ein kleines gräuliches Areal und das Sehen wird plötzlich beim Patienten dann auch schlechter. Und häufiger ist das Ganze nach Traumata im besten Auge.
Wichtig dabei ist, dass zwischen diesen Stadien Jahre liegen können und dass die sich auch vor und zurück entwickeln können. Also gerade das Vitelleruptive und das Pseudohypopion-Stadium können sich vor und zurück entwickeln und auch hier können, wie gesagt, mehrere Jahre dazwischen liegen.
Das kann man sich hingegen beim Essen des Rühreis nicht vorstellen, oder?
Ich möchte es mir besser nicht vorstellen.
Oder so.
Bei den Läsionen außerhalb des Zentrums ist es so, dass diese häufig kleiner sind als die zentrale Läsion und die liegen oft superonasal der Papille oder auch nahe der temporalen Gefäßbögen und sie sehen aber ansonsten ähnlich aus wie die zentrale Läsion.
Im Gesichtsfeld kann man bei dem Morbus Best ganz typischen Zentralskotom sehen und auch das Farbsehen ist wie auch beim Morbus Stargardt entsättigt, also vor allem eine Rotentsättigung haben wir im späten Verlauf und das Farbsehen wird allgemein mit dem Visusverlust auch nach und nach schlechter.
Dann kommen wir jetzt wieder zur Bildgebung. Wir machen natürlich wieder ein OCT, eine Schnittbildaufnahme.
Unsere Lieblingsdiagnostik.
Und hier sehen wir Material unter innen und auf dem RPE. Das ist eben dieser Abfall der äußeren Segmente der Fotorezeptoren. Das ist meistens hyperreflektiv. Und wenn die Läsion aufbricht, entsteht ein Spalt unter den Fotorezeptoren. Die Flüssigkeit wiederum ist dann dunkel, also hyporeflektiv. Kommt natürlich immer auf die OCT-Aufnahme an, ob man weiß auf schwarz hat oder schwarz auf weiß. Aber in den meisten Aufnahmen ist Flüssigkeit dann schwarz dargestellt. Wenn es dann noch weiter fortschreitet und wir das Pseudohypopion haben, sich das Material also absetzt im unteren Bereich, kann man das an den verschiedenen Schnitten im OCT sehen. Wenn man durchscrollt in den superioren Schnitten, haben wir dann eher Flüssigkeit, also hyporeflektive Bereiche. Und in den unteren Schnitten haben wir das hyperreflektive Material weiterhin.
Im weiteren Verlauf kommt es dann nach und nach zur Atrophie des retinalen Pigmentepithels. Und wenn die Rezeptoren dann auch nach und nach verschwinden und keine Flüssigkeit mehr da ist, wird das Ganze einfach immer atropher. Und das Material wird auch eher hyporeflektiv. Und nach gehen dann die Rezeptoren langsam kaputt und zugrunde. Und der Visus korreliert auch mit der Integrität oder noch der Lebendigkeit der Rezeptoren.
Und ganz wichtig ist, dass man sich von diesen leeren Zonen oder dieser scheinbaren Flüssigkeit nicht leiten lassen darf, dass es sich hier vielleicht um eine AMD mit einer CNV-Aktivität handelt und dann direkt Anti-VEGF injiziert, sondern dass man daran denkt, dass eben ein Morbus Best vorliegen kann und dass diese leeren Zonen einfach ein Zeichen der Fragmentierung und dieser Teilresorption sind, dass die Läsion aufgebrochen ist und dass man das nicht unbedingt als behandlungsbedürftige Flüssigkeit deutet.
In der Autofluoreszenz sieht man dieses gelbe Material, was wir jetzt schon mehrfach beschrieben hatten, dann eher als hyperfluoreszent. Und im vitelliformen Stadium, also wo das Ganze dann da aufbricht, ist das gelbe Material auch dann hyperfluoreszent zu erkennen.
Und es geht dann über in so ein granuläres Muster, eben dieses typische Rührei-Muster kann man dann ja sich wieder vorstellen. Weil wir eben eine Teilresorption haben und genau, es bricht einfach auf und ist halt nicht mehr so eine homogene Masse.
Danach sackt das Ganze dann nach unten bei dem Pseudohypopion-Stadium und deswegen sieht man dann unten diesen hyperreflektiven oder hyperfluoreszenten Bereich. Das kann auch ein bisschen unregelmäßig sein.
Und im Endstadium haben wir dann die Atrophie, die sich wieder dunkel zeigt, also hypofluoreszent. Und insgesamt kann man sich merken, wenn Material vorliegt, dann ist es in der Regel hell, also es leuchtet, hyperfluoreszent. Und überall da, wo es nicht mehr vorhanden ist oder eine Atrophie vorliegt, haben wir dunkle Bereiche. Wie ist es jetzt mit der Fluoreszenzangiografie? Nina, würdest du die noch bei jedem Morbus Best oder Verdacht auf Morbus Best Patienten machen?
Das ist eigentlich eher obsolet und unnötig. Also die brauchen wir eigentlich nicht bei den Morbus Best Patienten. Wir könnten hier dann eine Blockade sehen in den Arealen, wo dieses Material sich anlagert. Aber das ist wirklich eigentlich nicht mehr notwendig, da uns die anderen Diagnostika viel mehr aussagen.
Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man ja auch aufs OCTA noch zurückgreifen und da nicht einfach invasiv mal ein paar Schnitte durchlegen, genau, und schauen, ob man Gefäße sieht, ob da eine Läsion vorhanden ist.
Differentialdiagnosen zum Morbus Best, da wollen wir jetzt auch nochmal drauf eingehen. Auch späte Stadien von einer altersbedingten Makuladegeneration können mal differentialdiagnostisch ähnlich imponieren. Und eine Pattern-Dystrophie, wenn dort zum Beispiel so speichenartige Veränderungen vorliegen, vor allem in der Fundus-Autofluoreszenz, kann man das ganz gut sehen. Von den Pattern-Dystrophien, da wollen wir jetzt nochmal genauer eingehen auf die adulte vitelliforme Makuladystrophie. Als Synonym kann man hier sehen, dass das Ganze auch pseudovitelliforme Makuladegeneration genannt wird.
Und das ist auch mit die wichtigste Differentialdiagnose, weil sie sich eben fast genauso darstellt wie die juvenile Form, also der juvenile Morbus Best, über den wir gerade die ganze Zeit gesprochen haben. Auch bei der adulten vitelliformen Makuladystrophie kann eine Best-1-Mutation vorliegen. Das ist in ungefähr der Viertel der Fälle der Fall. Typischerweise haben wir aber auch die PRPH2-Mutationen. Die haben wir so in 2-18% der Fälle vorliegen. Wie Nina schon gesagt hat, gehört die adulte vitelliforme Makuladystrophie zu den Pattern-Dystrophien und ganz typisch ist, dass die Patienten kaum Symptome haben. Das ist also ein großer Unterschied. Häufig ist es einfach ein Zufallsbefund. Die Patienten gehen zur Routinekontrolle, zum Augenarzt, es fällt eine Läsion auf, gegebenenfalls auch ein leicht reduzierter Visus und geringe Metamorphopsie. Und die Patienten sind in der Regel über 35, aber haben eigentlich kaum Beschwerden.
Wie beim Morbus Best ist der Erbgang hier autosomal dominant und die Läsionen sind aber etwas kleiner als beim Best im späteren Alter und haben selten auch so einen typischen Stadienverlauf, wie wir den jetzt beim Morbus Best auch eben beschrieben hatten. Das Ganze ist aber auch bilateral, symmetrisch. Man kann auch so einzelne gelbliche Ablagerungen sehen, subfoveal, so rund oval, und zentral sieht man oft eine Pigmentierung. Es können auch Drusen drumherum typischerweise vorhanden sein oder auch so gruppierte Läsionen. Und das kann sich dann auch weiterentwickeln und wie so ein Pseudo-Stargard theoretisch mal imponieren. Selten haben wir eine Entwicklung einer Gefäßneubildung, einer choroidalen Neovaskularisation, die dann Anti-VEGF erfordert.
Also können wir uns merken, juveniler Morbus Best, junge Patienten, stadienhafter Verlauf, Läsion meistens größer als ein Pupillendurchmesser. Und bei der adulten Vitelliform haben wir eher ältere Patienten. Die Läsionen sind kleiner, meistens nicht größer als ein Drittel des Pupillendurchmessers und sie haben kaum Symptome.
Auf alle anderen Diagnostika wollen wir eigentlich jetzt nicht so genau eingehen. Nochmal nur aufs OCT nochmal kurz, weil man da ganz typisch diese, das nennt sich Dome-Shaped-Veränderung, also diese Ablagerung sieht, diese kleine Erhabenheit direkt in der Mitte, die so ein bisschen hell dargestellt, also hyperfluoreszent ist, wie bei den vitelliformen Stadien. Und das ist im Level von den Photorezeptoren und des retinalen Pigmentepithels.
Wie sieht es jetzt bei Morbus Best mit Therapien aus? Auch hier hat man Versuche zu Stammzellen gemacht. Da lief eine Studie in den USA. Die ist auch geschlossen, allerdings liegen hier noch keine Ergebnisse vor. Und über Anti-VEGF bei sekundärer CNV hatten wir ja gerade schon gesprochen. Versuche zur Gentherapie wurden auch unternommen. Allerdings ist das bislang nicht weiter verfolgt worden.
Ja, ich denke, dann sind wir jetzt am Ende unserer Makuladystrophie-Folge.
Zumindest sind wir auf die häufigsten Makuladystrophien eingegangen und gegebenenfalls würden wir im Verlauf nochmal in einer anderen Folge auf seltene Erkrankungen eingehen. Wir wollten heute erstmal einen Überblick über die häufigsten geben, nämlich über den Morbus Stargardt,
den Morbus Best
und die adulte vitelliforme Makuladystrophie.
Und wir hoffen, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen was mitnehmen können von diesem doch recht komplexen Thema, muss man sagen.
Und seid nicht mehr völlig verwirrt, wenn ihr die Begriffe lest oder die Befunde seht.
Stargard Best, ey cool, ich versteh's jetzt. ABCA 4 bis 1 seh ich, versteh ich. Bilder rauf und runter, wunderbar. Die Diagnose wird dann häufig klar.
Und Mädels, wolltet ihr noch weiter Augenärzte sein oder geht ihr jetzt zu The Voice?